Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Südwesten Deutschlands, genauer aus Ohlsbach bei Straßburg. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Folgendes Thema behandeln wir in der nächsten Stunde. Das Herz richtig schützen, Warnsignale ernst nehmen und behandeln bzw. und handeln. Und als Experten darf ich ganz herzlich begrüßen den Chefarzt der Malteser Klinik von Weckbecker in Bad Brückenau, Dr. Rainer Matejka. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern und auch Ihnen, Frau Engert.
Da haben wir ein Thema. Denn laut Robert-Koch-Institut sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland. Das ist nichts Neues, das haben wir vielleicht schon oft gehört und deshalb gehen wir auch ganz gerne zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Ach ja, und auch die sogenannten Risikofaktoren, die sind uns vielleicht sogar hinlänglich bekannt. Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, hat doch sowieso jeder Mann fast irgendwann. Wie geht's noch weiter? Diabetes, erhöhter Cholesterinspiegel. Genau, da kommt doch die viel zitierte mediterrane Kost mit viel Gemüse, Fisch und Olivenöl ins Spiel. Das können die anderen ja gerne machen, aber Wurst und Butter, die lasse ich mir doch nicht vom Brot nehmen. Und wie geht's dann noch weiter mit den Gesundheitstipps? Wenig Alkohol, keine Süßigkeiten, aber Eier vom Speiseplan streichen, viel Yoga, Stress vermeiden. Aha. Aber so ein gestandenes bayerisches Mannsbild, das weiß ja außerdem, dass die ernährungs- und fitnessbewusste Frau, Kleidergröße 34, joggend, immer smart gefilmt, erfolgreich in Beruf und Familie, dann doch die erste war, die es mit einem Herzinfarkt getroffen hat. Naja, makabere Seite mal beiseite. Ja, und wo liegt die Wahrheit zwischen allen Scheinwirklichkeiten? Wie kann man denn tatsächlich sinnvoll sein Herz schützen, ohne zum Cholesterinapostel zu werden? Wie kann man mit Ernährung, Bewegung, einem ausgeglichenen Leben sich und sein Herz sinnvoll schützen? Fragen, denen wir gleich nachgehen wollen. Und ich freue mich, dass wir dazu Sie heute hier zu Gast haben, Herr Dr. Matejka. Sie sind Allgemeinmediziner, aber auch Arzt für Naturheilverfahren und wollen beides in der Therapie sinnvoll verbinden. Sie sind außerdem Experte für biologische Medizin, auch noch Chefredakteur von Naturarzt. Und Sie sind auch immer wieder, wie auch gerade am Wochenende, als Dozent unterwegs mit zahlreichen Vorträgen eben genau zum Thema, tja, das Herz richtig schützen. Und ich denke, das ist mal ein umfassendes Thema. Wie gesagt, man hört eben viel und jeder hat sich schon so seine Gedanken gemacht oder hat vielleicht auch schon das ein oder andere probiert. Aber der ganzen Sache wollen wir heute nochmal auf die Spur gehen, Herr Matejka. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an mit diesen klassischen Risikofaktoren, die ja irgendwann mal zu diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Welche sind das, wenn Sie uns die einfach kurz nennen können?
Sie haben die Wesentlichen schon genannt. Es gibt ja eine neue internationale Studie, die sagt, dass man 80% der Herzinfarkte und Schlaganfälle allein durch drei Maßnahmen verhindern könnte, nicht rauchen. Gesunde Kost, und da haben Sie völlig zu Recht die mediterrane Ernährung erwähnt. Und der dritte Punkt ist die regelmäßige Bewegung, wobei man heute so weit ist und sagt, sich nicht zu bewegen, ist ein eigenständiger Risikofaktor. Ein Kölner Sportwissenschaftler hat sogar gesagt, Bewegungslosigkeit ist das zweite Rauchen oder Sitzen ist wie Rauchen. Das finde ich doch sehr bemerkenswert. Sie haben dann weitere Dinge vollkommen zu Recht erwähnt. Der Bluthochdruck als wesentlicher Faktor, die Diskussion um die Blutfette, wobei heute in der klinischen Medizin besonderen Wert auf dieses LDL-Cholesterin gelegt wird. Was man aber aus meiner Sicht auch bedenken muss, das sind familiäre Risikofaktoren. Wir haben immer wieder mal Familien, in denen sich Herzinfarkte und Schlaganfälle drastisch häufen. Und das wäre für mich in einer Krankenanamnese immer ein ganz bedeutender und wichtiger Faktor, um also wirklich einem Patienten auf mögliche Vorsorgemaßnahmen hinzuweisen. Was wir in der letzten Zeit auch sehen, dass es offenbar auch Beziehungen zu bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen gibt. Zum Beispiel weiß man, dass offensichtlich ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einer höheren Rate an Bluthochdruck und Herzinfarkten korreliert. Und ähnliche Zusammenhänge gibt es auch beispielsweise zu Magnesium.
Das ist schon mal interessant, wenn Sie sagen, es gibt auch Beziehungen zu Vitaminen und Mineralstoffen. Sie nennen Vitamin D. Da gibt es ja auch eine Diskussion. Vitamin D, das gibt man ja Säuglingen eigentlich routinemäßig im Winter zur Stärkung oder Aufbau des Knochens auch. Da gibt es aber jetzt auch wieder Stimmen aus dem Bereich der Naturheilkunde, die sagen, das würde zu früheren oder zu frühen Verhärtungen des Knochen, der Knochen führen und sei deshalb gar nicht so empfehlenswert. Wie ist da so Ihre Meinung?
Also die Gabe von Vitamin D bei Säuglingen, das ist schon weltweit Standard geworden und das hat sich auch bewährt. Ein Hauptgrund ist halt die Vermeidung der, wie man früher sagte, englischen Krankheit, also einer Knochenerweichung letztendlich. Also dieses Problem einer Verhärtung, das würde ich höchstens bei extremen Überdosierungen sehen. Aber ich denke, die Erkenntnis der letzten Jahre zeigt, dass es eben offenbar für den Erwachsenen auch wichtig ist, für die Vorbeugung zahlreicher Erkrankungsbilder offensichtlich. Und die zweite interessante Erfahrung, die man gemacht hat, dass zahlreiche Menschen offenbar unter einem Vitamin-D-Mangel leiden. Nun kann man natürlich diskutieren, wo setze ich die Normgrenzen an? Und manche sagen auch, die Normen sind heute zu hoch, sodass ungewöhnlich viele Leute angeblich einen Mangel haben. Aber ich denke, das Thema an sich ist schon wichtig und es ist ja auch leicht behandelbar. Man kann leicht den Vitamin-D-Spiegel bestimmen und man kann es auch leicht therapieren. Aber ich denke, es ist ein Kofaktor, auf den jeder achten sollte, der sagt, ich will mehr tun, als nur mal Gesamtcholesterin bestimmen lassen, was ja eigentlich wenig aussagt, ohne die Unterscheidung in die sogenannten guten und schlechten Cholesterine. Da gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, das Risikoprofil genauer abzugrenzen.
Bleiben wir noch kurz beim Vitamin D. Wie kann man das feststellen? Reicht da ein normales Blutbild aus, um den Vitamin D-Spiegel zu testen und dann zu gucken, was brauche ich?
Ja gut, also ich sag mal, im Routinecheck der Krankenkassen ist das nicht enthalten. Das wird dann als zusätzlicher Test durchgeführt von Speziallabors. Es ist aber nicht so aufwendig. Also selbst wenn man das privat bezahlt, liegt man vielleicht bei einem Kostenfaktor von 20, 21 Euro in diesem Bereich. Es ist also durchaus ein bezahlbarer Preis. Und das muss man ja auch nicht ständig kontrollieren. Aber ich empfehle jedem, der es noch nicht gemacht hat, um diese Jahreszeit jetzt das einfach mal nachschauen zu lassen und gegebenenfalls dann auch entsprechend Vitamin D zuzuführen. Das Interessante ist dabei, dass die Dosierungsempfehlungen dabei in den letzten Jahren erheblich hochgesetzt wurden, und zwar auch von den Fachgesellschaften, auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Was empfehlen Sie denn also oder in etwa in welcher Höhe? Und ich nehme an, wenn ich das richtig heraushöre, dann eher in der dunklen, kalten Jahreszeit, wo wenig Sonne scheint, dass man da einfach Vitamin D zusetzt.
Genau, es gibt so eine ganz lustige Regel, die aber für viele Menschen zutrifft. Wie bei Winterreifen, von Oktober bis Ostern Vitamin D nehmen. Und die meisten werden sicher nicht zu hoch dosieren, wenn sie 2000 internationale Einheiten pro Tag nehmen. In manchen Fällen sind sogar noch höhere Dosierungen angezeigt. Und was regelmäßig vergessen wird, es ist ja so, dass das aus dem Sonnenlicht sozusagen gebildete Vitamin D, das ist ja erst einmal eine Vorstufe. Und die muss im Körper über den Leber- und Nierenstoffwechsel erst aktiviert werden. Und diese Fähigkeit des Körpers lässt mit zunehmendem Alter nach. Und der ältere Mensch, ich sage jetzt mal ab 70, hat höchstens noch ein Drittel der Fähigkeit, Vitamin D wirklich in seine aktive Form umzusetzen, wie der junge Mensch. Und deswegen ist gerade bei diesen Menschen eine entsprechende Zufuhr sinnvoll und notwendig. Und was neuere Studien auch zeigen, die gleichzeitige Magnesiumgabe verbessert zudem noch die Verfügbarkeit von Vitamin D.
Und was meinen Sie, woher kommen diese Mangelerscheinungen? Ich nehme jetzt mal an, nicht erst bei 70-Jährigen, schon auch früher, also in einem früheren Alter.
Es hat sicherlich natürlich schon was mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Man kann ja bestimmte Krankheitskorrelationen treffen, also wo man sieht, von Skandinavien Richtung Mittelmeer nehmen die Krankheiten statistisch ab. Vom Berner Unterland zum Berner Oberland, also in Höhenlagen, nehmen sie ab. In den USA genau das Gleiche. Ich sage immer, von Chicago nach Las Vegas werden bestimmte Erkrankungen immer seltener, weil ganz einfach durch die hohe Lichtintensität eine erheblich höhere Vitamin-D-Bildung ist. Nun kann man zwar diese Studien, die es dazu gibt, immer etwas hinterfragen und sagen, ja gut, das sind so sogenannte epidemiologische Studien, kann man das wirklich jetzt praktisch auch korrelieren? Aber es sprechen viele neuere Daten, gerade auch aus den USA, dafür. Und man muss ja eines auch mal sagen, die Therapie mit Vitamin D, wenn man einige Kontraindikationen beachtet, zum Beispiel bestimmte Nierenstoffwechselstörungen oder Erkrankungen der Nebenschilddrüse, lässt sich gut und bequem durchführen, ist auch in der Regel gut verträglich.
Das hört sich in der Tat einfach an und das ist vielleicht schon mal ein erster Baustein, um das Herz richtig zu schützen. Das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Warnsignale ernst nehmen und sie auch dann handeln und auch behandeln. Und ich bin zu diesem Thema im Gespräch mit Dr. Rainer Matejka, ist Chefarzt der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Wir waren bei den Risikofaktoren. Das eine haben Sie jetzt schon genannt mit Vitaminen, Mineralstoffen, da kann man schon einiges tun. Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel, das haben Sie als die drei wirklich klassischen Punkte genannt, mit denen man ja die 80% ausmachen in der Verursachung eines Herzinfarktes. Und da hat man selber ja schon einiges in der Hand, wenn man das berücksichtigt. In aller Munde ist ja auch der Cholesterinspiegel, wenn Sie uns das vielleicht erklären. Also wenn man zum Arzt geht, ein Blutbild machen lässt vom Gesamtcholesterin und man kommt jetzt an die Grenzwerte, wo liegen die, was ist wichtig beim schlechten LDL-Cholesterin, HDL, wie sieht das aus, wenn Sie uns das kurz erläutern, Herr Matejka?
Es ist so, dass letztendlich ja der Gesamtcholesterinwert sich aus dem schlechten Cholesterin LDL, dem sogenannten guten HDL und noch einigen weiteren Gruppierungen von Cholesterin-Untergruppen zusammensetzt. Der Gesamtcholesterinwert ist natürlich höher, wenn Sie viel gutes Cholesterin HDL haben. Und an dem Beispiel sehen Sie schon, dass also der Gesamtcholesterinwert wenig Aussagekraft hat, sodass ich immer empfehlen würde, hier eine Differenzierung zwischen sogenannten guten um schlechten Cholesterin vorzunehmen. Nun ist es natürlich so, die Bewertung dieser Faktoren hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert. Man hat eine Zeit lang gesagt, ja, es kommt auf den Quotienten an. Das Verhältnis schlechtes Cholesterin zu gutem Cholesterin sollte nicht größer 3 sein. Also bei einem Beispiel 150 schlechtes Cholesterin LDL, 50 gutes Cholesterin HDL, das wäre dann gerade so ein Grenzbereich. Nun ist es heute so, dass in der klinischen Medizin eigentlich nur noch die Höhe des LDL-Spiegels beachtet wird und bei Risikopatienten, insbesondere solchen, die schon eine Herzerkrankung oder auch einen Schlaganfall in der Vorgeschichte haben oder schon einmal einen Stent, also so eine Erweiterung von Herzkranzgefäßen erhalten haben, dass man dort die Normwerte noch weiter absenkt. Da soll dann der LDL-Cholesterinwert deutlich unter 100 liegen, bei 70. Es gibt sogar einige Hochrisikopatienten, da fordern internationale Studien schon Werte, die nicht über 25 Milligramm pro Cent liegen. Das kann man natürlich nur mit starken Medikamenten erreichen. Und man kann sicherlich diskutieren, ob diese Therapie immer und in jedem Falle so viele Vorteile langfristig bringt. Was ich vielleicht auch noch kurz ergänzen möchte, man hatte ja mal in den 1980er Jahren eine Diskussion, man solle Margarine essen und Butter weglassen. Das ist also nachgewiesenermaßen unsinnig. Und man weiß auch heute, dass der Professor, der das damals sehr propagiert hat, ein Heidelberger Professor von der Margarineindustrie gesponsert war. Es ist auch sonst einiges an neuen interessanten Erkenntnissen ermittelt worden in den letzten Jahren. Die Höhe des Cholesterinspiegels hängt nicht unbedingt von der Menge der Fettzufuhr ab und auch nicht unbedingt von der Menge der Cholesterinzufuhr. Das hat man lange Zeit geglaubt, das ist aber nicht richtig so, sondern es kommt offensichtlich auf die Art der Fette sehr stark an. Und hier haben vor allem sogenannte Transfette eine ungünstige Wirkung. Transfette, das sind Fettarten, die entstehen bei bestimmten Verarbeitungsprozessen, besonders in Süßigkeiten und Backwaren und in frittierten Speisen. Und es ist vielleicht ganz interessant, dass in der angelsächsischen Welt, wenn Sie dort in den Supermarkt gehen, auf jeder Packung steht der Gehalt an Trans Fatty Acids, also an Transfetten. Das ist hier in Europa alles noch nicht gängig. Ne? Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass auch in der Kardiologie diese Faktoren noch gar nicht so richtig Einzug gehalten haben.
Da vielleicht einfach nochmal die Nachfrage, wie entstehen diese Transfette, also beim Erhitzen wahrscheinlich?
Ja, das sind
bei Süßigkeiten Schokolade?
Ja, genau, das sind, das sind ja auch vorverarbeitete Substanzen, die da verwendet werden, ne? Und das sind in der Tat die Bearbeitungsprozesse, wie sie in der Nahrungsmittelindustrie üblich sind, aber Sie haben recht, ansonsten spielen vor allem Erhitzungsvorgänge da eine große Rolle.
Das heißt, wenn man eine Richtlinie aufstellen will zu guten Fetten, auf den Bereich Ernährung kommen wir natürlich nochmal ausführlicher, aber dann an dieser Stelle schon mal möglichst viel Unverarbeitetes.
Das ist das eine, was wichtig ist. Also sicherlich macht man es richtig, wenn man ein ausgewogenes Verhältnis der Fette untereinander hat. Aber jemand, der sagt, ich verwende viel Rapsöl, Olivenöl und auch Leinöl mit den Omega-3-Fetten, der macht es sicherlich schon mal richtig. Und was wir nicht so gerne wollen, das ist auch ein hohes Maß an gesättigten Fetten, wie wir es eben im tierischen Fett haben. Aber trotzdem darf der Körper natürlich auch in Maßen gesättigte Fette erhalten. Die haben wir beispielsweise auch in der Butter drin. Und Butter hat eine besonders bekömmliche Fettart, kurzkettige gesättigte Fettsäuren. Deswegen sollte man Butter nicht verteufeln.
Zu tierischen Fetten gehören dann aber auch alle Milchprodukte.
Ja, das ist richtig, wobei man sagen muss, die Fettzusammensetzung sowohl im Fleisch als auch in der Milch hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert durch Massentierhaltung. Die Massentierhaltung hat bewirkt, dass, wenn Sie es so wollen, die Milchfette und auch die Fleischfette eine wesentlich schlechtere Zusammensetzung haben und weniger diese ungesättigten Fettsäuren haben, die wir haben wollen. Wenn man aber Milchprodukte oder auch Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, ich sage jetzt mal von einem Demeterhof oder einem Biolandwirt erhält, dann haben sie im Grunde tatsächlich diese alten wertvollen Zusammensetzungen. Das finde ich also auch ganz bemerkenswert, dass es also wirklich auch auf die Qualität der Nahrungsmittelgewinnung in erheblichem Maße ankommt.
Das ist schon mal ganz interessant. Also vielleicht nochmal zusammenfassend. Sie sagen über den Cholesterinspiegel, der Gesamtwert des Cholesterinspiegels, der sagt wenig, hat wenig Aussagekraft. Da kommt es auf den Quotienten an zwischen dem...
Ja, nicht mehr so sehr dieses LDL vor allem, ne?
Das LDL ist das Schlechte, das HDL ist das Gute.
So ist
also
es,
da muss man einfach genau gucken und sich nicht jetzt abschrecken lassen vom Gesamtwert, sondern eben dahinter gucken, wie ist das Verhältnis.
Differenzieren.
Ja, bei den Risikofaktoren, jetzt haben wir einmal schon die Cholesterinwerte angesprochen, Rauchen, das ist, glaube ich, klar, Übergewicht, da haben Sie gesagt, jemand, der sich überhaupt nicht bewegt, das würde so schlecht wiegen, ungefähr wie jemand, der raucht.
Ja, das sagen die Kölner Sportmediziner und ich finde es auch sehr interessant und das, was ich auch bemerkenswert finde, es reicht relativ wenig Bewegung aus. Also eine halbe Stunde pro Tag oder 2,5 bis 3,5 Stunden pro Woche wäre schon signifikant wirksam und ausreichend und das kann je nach Zustand des Patienten bedeuten, ein intensives Walking, also zu Deutsch strammes Spazierengehen. Es kann natürlich auch der Dauerlauf sein, es kann sportliche Betätigung in einer anderen Sportart sein, aber das finde ich doch sehr bemerkenswert, mit wie wenig man hier im Grunde wesentliche Wirkungen erzielen kann. Und was ich auch immer mit einem Schmunzeln feststelle, diese drei Faktoren, die ich vorhin genannt habe, mit denen man 80% der Krankheiten schon verhindern könnte, das sind ja, wenn Sie so wollen, alles naturheilkundliche Verfahren. Das Weglassen der Risiken, also des Rauchens in dem Fall, die Bewegungstherapie, ein klassisches Naturheilverfahren und die gesunde Ernährung natürlich auch. Und in diesem Punkt stimmt also Naturheilkunde und die klinische Medizin vollkommen überein.
Wenn man also selber so viel in der Hand hat, dass man mit eben diesen drei Faktoren, also nicht rauchen, sich gesund ernähren, sich ausgewogen bewegen oder Sie sagen, ja, eine halbe Stunde reicht ja eigentlich schon aus oder in der Woche 1,5 Stunden, dann hat man schon ein gutes Potenzial, nämlich 80% in der Hand, wo man selber einfach Einfluss drauf hat und einen Herzinfarkt verhindern kann, also sprich das Herz schützen kann. Wie ist es denn so, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, man schon Medikamente nimmt, man schon Bluthochdruck hat, vielleicht auch zu hohe Cholesterinwerte, übergewichtig ist? Wenn man jetzt umstellt, kann man auch wieder von Medikamenten loskommen, indem man auch Naturheilkunde berücksichtigt, Lebensstil berücksichtigt?
Das kann man Schritt für Schritt. Ich würde aber keinem Patienten, der bei einem Kardiologen in Behandlung ist und auf verschiedene Herzmedikamente eingestellt ist, raten, alles abzusetzen und dann zu überlegen, was kann ich jetzt anders machen. Was aber durchaus realistisch ist, dass ich durch Änderungen der Lebensführung oder auch ergänzende Therapiemaßnahmen nach und nach bestimmte Dinge verbessere, zum Beispiel den Blutdruck, und dadurch auch schrittweise und vorsichtig und unter Kontrolle auch Medikamente reduzieren kann. Also diese Möglichkeit besteht schon. Und wenn, wie Sie sagen, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagen wir bei einem Patienten, der eine ausgeprägte koronare Herzkrankheit hat, also im Volksmund als Herzkranzgefäßverkalkung bezeichnet, da weiß man tatsächlich, dass man mit bestimmten Ernährungsformen dieses nicht nur aufhalten kann, sondern sogar bis zu einem gewissen Grade zurückdrehen kann. Und da scheinen offenbar stark vegetarisch betonte, streckenweise sogar vegane Ernährungsweisen, wo man dann also auf tierisches Eiweiß verzichtet, offenbar große Vorteile zu haben. Das weiß man unter anderem aus großen amerikanischen Studien, der sogenannten Adventist Health Studie beispielsweise, wo man also über Jahrzehnte, also 10 bis 100.000 von Patienten kontrolliert hat und auch verfolgt hat, wie sich die Krankheitsdaten entwickeln. Und das ist also ganz bemerkenswert. Man kann also da eine ganze Menge auch noch machen, wenn bereits die Krankheit aufgetreten ist.
Das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Also selbst schon bei einer fortgeschrittenen Herzkranzverkalkung, wo einfach schon Ablagerungen sind, da kann man diese sozusagen wieder rückgängig machen, indem man ja sich richtig ernährt, zum Beispiel sich mehr bewegt und nicht raucht.
Ich sage mal ein Stück weit zumindest. Das kann man natürlich nicht in jedem Fall so garantieren, aber man muss im Einzelfall natürlich auch den Therapieplan festlegen. Aber es ist sicherlich ein Weg, der hier wertvolle Hilfe leisten kann.
Naja, ich meine, wenn ich das so sage, dann ja nur, um einfach Mut zu machen, weil schlechte Angewohnheiten sich ja bekanntlich irgendwie auch ganz schwer wieder, man kann die einfach sich ganz schwer nur abgewöhnen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich jedenfalls bin im Gespräch mit Dr. Rainer Matejka. Er ist Chefarzt der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Und wir sprechen darüber, wie man das Herz richtig schützen kann und Warnsignale auch ernst nehmen kann. Bei den Risikofaktoren kommen wir mal zum Stichwort Bluthochdruck. Was kann man denn gegen hohen Blutdruck tun und ab wann spricht man von einem zu hohen Bluthochdruck?
Also ich würde mich zunächst da an die Leitlinien halten. Demnach sind Blutdruckwerte von über 139 zu 89 Ausdruck eines erhöhten Blutdrucks. Also vereinfacht ausgedrückt, ab 140 zu 90 beginnt er. Die alte Regel 100 plus Lebens- beziehungsweise das 100 plus Lebensalter, dass das die Normgrenze ist, die ist schon lange überholt. Und man muss sich einfach vorstellen, was passiert denn bei einem hohen Blutdruck, der nicht behandelt wird? Nun, das Herz muss sozusagen ständig gegen erhöhten Gefäßwiderstand anarbeiten. Und das führt dann unbehandelt dazu, dass der Herzmuskel salopp ausgedrückt ausleiert, sich auch verdickt und das Herz in eine Schwächephase hineingerät, die dann ab einem gewissen Stadium auch nicht mehr richtig behandelbar ist. Außerdem verhärten sich die Blutgefäße. Es tritt dann die im Volksmund so bezeichnete Gefäßverkalkung ein und es können schwere Komplikationen auftreten in anderen Organen. Niemand sollte vergessen, dass der Blutdruck der Hauptrisikofaktor oder der erhöhte Blutdruck ist für einen Schlaganfall. Natürlich ist auch der Blutdruck ein Risikofaktor, unter anderem ein leicht erhöhter Blutdruck, ich sage mal von 150, 90, ohne weitere Risikofaktoren, ist sicherlich weniger gravierend, als wenn jemand dazu noch einen Diabetes hat und eben Übergewicht und möglicherweise schon einmal einen Herzinfarkt oder entsprechende Krankheiten hatte. Nun, was kann ich tun, außer den üblichen chemischen Arzneimitteln gegen Bluthochdruck? Das ist natürlich gar nicht so einfach. Sicherlich würde das Aufhören von Rauchen und die Gewichtsnormalisierung eine wichtige Basistherapie darstellen. Aber wir beobachten immer mehr Menschen, die machen es eigentlich schon richtig. Sie leben gesund, sie essen mediterran, sie rauchen nicht, sie gehen ins Sportstudio und haben trotzdem in relativ jungen Jahren hohen Blutdruck. Und wenn man dann die Anamnese dieser Patienten erhebt, dann hört man immer wieder eines: ständiger Stress im Beruf, in der Familie, in der Freizeit. Keine Möglichkeit, mal für sich selbst zu sein und mal abzuschalten, sodass ich sagen würde, Hauptrisikofaktor heute für den Bluthochdruck ist sicherlich der allumfassende Stress. Und deswegen sollten Betroffene auch versuchen, hier zur Ruhe zu kommen. Und da wissen wir auch aus Studien, dass natürlich Entspannungsübungen per se gut sind, aber wirklich nachhaltiger wirken, wirklich meditative Entspannungen, Tiefenentspannungen. Die haben also tatsächlich einen blutdrucksenkenden Effekt. Und es gibt auch ganz interessante Erfahrungen so über Nahrungsmittel in den letzten Jahren. Natürlich ist eine mehr pflanzlich-vegetarische Kost eher mit einem normalen Blutdruck assoziiert als die normale Kost. Aber es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die offenbar einen leicht blutdrucksenkenden Effekt haben. Ich nenne einfach mal so in der Reihenfolge der Knoblauch, dann beispielsweise auch rote Beete, 100 Milliliter pro Tag getrunken als Saft. Die Verwendung dieser hochwertigen pflanzlichen Öle wie Rapsöl oder Olivenöl, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Dann eine Handvoll Walnüsse pro Tag hat offenbar einen milde blutdrucksenkenden Effekt von etwa 5 bis 10 Millimeter HG. Und von wegen Süßigkeiten, man darf durchaus so einen kleinen Riegel Bitterschokolade pro Tag essen. Kleiner Wermutstropfen bei dem Ganzen, wenn man alles zusammen macht, also ich sage jetzt mal so salopp, praktisch die Walnüsse mit dem Rote-Bete-Saft, dann gibt es keinen additiven Effekt, nicht? Also keinen Summationseffekt in der Wirkung. Das bleibt sich dann also in etwa gleich, dass ich insgesamt eben einen milden blutdrucksenkenden Effekt habe. Das kann aber gerade bei Patienten, die sich in einer Grenzwertsituation befinden, vollkommen ausreichen. Und was ich natürlich immer auch empfehlen würde bei Patienten mit Bluthochdruck, das ist das Heilfasten. Heilfasten ist ja nun nicht nur eine Therapie bei Übergewicht, wie früher immer vermutet wurde, sondern sie ist eine sehr umfassende Therapie bei zahlreichen Risikofaktoren, die blutdrucksenkend wirkt. Sie wirkt antientzündlich, sie wirkt stressreduzierend. Kurzum, sie lässt viele chronische Zivilisationskrankheiten sozusagen en bloc und in einem Aufwasch behandeln. Deswegen ist sie auch beim Bluthochdruck als Therapie das Heilfasten gut geeignet.
Ja, und nicht umsonst sind Sie ja auch Chefarzt der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau, aus einer Reha-Klinik. Vielleicht an der Stelle, wenn Sie für das Heilfasten plädieren, was ist das Besondere an der Klinik?
Gut, das ist ja ein Traditionshaus für Heilfasten. Erich von Wegbecker hat ja in den 1950er Jahren die Klinik gegründet und hat halt das Heilfasten, also das Saftfasten mit Säften und Gemüsebrühen kombiniert mit besonders zahlreichen Begleitanwendungen, beispielsweise Kneippschen-Therapieverfahren, also Wasseranwendungen. Da war er meines Wissens der Erste, der das überhaupt gemacht hat. Dazu auch regelmäßigen Darmspülungen, aber auch einer umfangreichen Physiotherapie, das heißt also verschiedenen Formen von Massagen und Bewegungstherapien, Lymphdrainage beispielsweise, in den letzten Jahren sehr viel Osteopathiebehandlung, die das Fasten sehr gut ergänzen. Und was in der Tradition des Hauses immer auch eine große Rolle spielte, das ist das spirituelle Element, also auch seelsorgerische Angebote, die wir hier im Hause offerieren. Und ich habe neulich in einem Interview gesagt, das Konzept, das funktioniert in 1000 Jahren noch, nicht? Das ist einfach eine Basistherapie, die immer für die Menschheit funktioniert. Ein Problem ist halt heute, dass viele Menschen oft nur wenig Zeit zur Verfügung haben und dann mitunter nur eine Woche kommen oder 10 Tage. Und da lassen sich natürlich komplexe Erkrankungsbilder nur anbehandeln, aber noch nicht komplett ausbehandeln. Also ein bisschen mehr Zeit wäre dann schon wünschenswert und empfehlenswert.
Ja, Heilfasten, da sprechen Sie wahrscheinlich wirklich den entscheidenden Punkt an. Für viele nicht so machbar, sei es man hat familiäre Verpflichtungen oder berufliche oder sonstige oder ist vielleicht auch gar nicht so bereit, dann den Urlaub dafür drauf zu geben. Aber dennoch, gibt es da auch Möglichkeiten, zu Hause das zu machen oder ist das eigentlich, also im ganz richtigen Stile, dann doch nur unter Aufsicht möglich?
Also es gibt so eine sehr schöne Regel von dem bekannten Fastenarzt Dr. Helmut Lützner. Der sagte einst, der Gesunde, der kann auch ambulant fasten. Und wenn er es noch nie gemacht hat, dann sollte er sich einer Fastengruppe anschließen. Das wird zum Beispiel von vielen Fastenwandergruppen angeboten oder auch von Volkshochschulen gibt es viele Angebote in dieser Richtung. Er sollte es aber, wenn es das erste Mal ist, nicht allein und für sich machen, weil es doch eine ganze Menge von Dingen gibt, die zu beachten sind. Wenn es sich aber um einen kranken Patienten handelt, dann wäre es natürlich schon empfehlenswert, dass das unter ärztlicher Begleitung stattfindet. Das kann natürlich auch ambulant erfolgen, wenn es ein im Fasten erfahrener Arzt ist. Wenn es komplexe Krankheitsbilder sind, dann ist es sicher sinnvoller, das stationär zu machen. Ich muss natürlich auch sagen, es gibt sicherlich auch beim Fasten Kontraindikationen, also eine instabile Herzerkrankung, wo ein Patient zum Beispiel immer wieder akut Angina pectoris Beschwerden hat oder einspringende Herzrhythmusstörungen, die spontan auftreten und unter Umständen auch riskante Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern. Da kann nicht immer so ohne weiteres gefastet werden. Da gibt es unter Umständen auch Kontraindikationen oder man muss andere Varianten der Therapie wählen.
Das muss man dann wahrscheinlich eben vorher abklären.
Genau.
Ich bin im Gespräch mit Dr. Rainer Matejka. Er ist Leiter, Chefarzt der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau, Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren. Außerdem Chefredakteur von Naturarzt und auch als Dozent immer tätig und unterwegs. Und an dieser Stelle darf ich Sie einladen, wenn Sie Fragen haben zu unserem Thema, nämlich das Herz richtig zu schützen, Warnsignale ernst zu nehmen und zu handeln. Und auch die Möglichkeiten, die wir selber haben, auszuschöpfen durch gesunde Ernährung, durch Bewegung, durch Vitamine, durch Mineralstoffe, ja, oder durch den richtigen stressfreien Lebensstil, den Sie ja hier auch ganz entscheidend angeführt haben, als mit einer der Hauptrisikofaktoren für erhöhten Blutdruck. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe, mit Dr. Matejka über das Herz, wie man es richtig schützen kann. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir heute über das Herz, wie man es richtig schützen kann, wie man Warnsignale ernst nehmen und richtig handeln bzw. behandeln kann. Ich bin im Gespräch mit Dr. Rainer Matejka. Er ist ärztlicher Leiter der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Mein Name ist Anjuta Engert. Und die ersten Anrufe sind auch schon eingegangen. Ich bin verbunden mit Frau Stefaniak aus Eiddorf im Westerwald. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage und das betrifft meinen Sohn. Der war damals 25-jährig und hatte schon einen ziemlich hohen Blutdruck, so 140 bis 150 und dann zu 90 so die Ecke, ne? Und dann zog er in eine Gegend, wo das Wasser sehr kalkhaltig war und schon normalisierte sich das. Also er hat vorher schon viel Sport getrieben und gut gegessen oder vielmehr so gegessen, wie es sein sollte. Und wie gesagt, und er meint von wegen, das hätte jetzt mit dem Wasser zu tun. Kann das sein?
Ja, ist eine interessante Hypothese. Also mir ist jetzt keine Studie bekannt, die das so stark korreliert, wie Sie das beschreiben. Was man aber vielleicht sagen kann, Kalk im Wasser macht sicherlich keine Verkalkung, ne? Und das ist ja auch das, was Sie andeuten letztendlich, ne? Dass sich sogar bei einem kalkhaltigen Wasser, so habe ich Sie verstanden, die Situation gebessert hat.
Ja, genau.
Habe ich Sie da recht verstanden?
Ja, genau. Ganz genau, so meinte ich das. Also ja. Unser Wasser hier ist wie Regenwasser, also das Trinkwasser ist wie Regenwasser so toll, ne?
Sag
ich
ja.
Jetzt mal. Und dann zog er an den Rhein und da ist das Wasser wie in einer Tropfsteinhöhle, aber der Blutdruck hat sich gebessert.
Also das ist sehr erstaunlich. Die Frage wäre natürlich, ob doch vielleicht irgendwelche anderen Faktoren, die mir jetzt so nicht bekannt sind, eine wichtige Rolle spielen. Normalerweise würden wir ja sonst auch einem Patienten mit hohem Blutdruck ein salzarmes, ein reines Wasser empfehlen, was es der Niere erlaubt, gut durchzuspülen. Aber ich finde Ihre Darstellung sehr interessant. Aber wie gesagt, die Frage wäre, könnten noch andere Faktoren, Lebensumstände damit hineinspielen, dass sich dann der Blutdruck gebessert hat. Aber erfreulich auf jeden Fall, dass das so spontan gegangen ist, nicht? Denn bei vielen jungen Menschen läuft es dann doch darauf hinaus, dass eine richtig klassische Blutdruckbehandlung erforderlich ist, weil nicht immer durch Umstellung der Lebensführung sich die Werte automatisch normalisieren.
Mhm.
Ja, danke schön für Ihren Beitrag, auch wenn wir den jetzt nicht abschließend klären können. Aber Ihnen alles Gute und auf Wiederhören in den Westerwald. Aus Meitingen bin ich verbunden mit Frau Sperl. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen, hier ist Frau Sperl aus Meitingen. Ich habe bereits eine Verengung und mein Cholesterin ist 215. Das HDL 79 und das LDL ist 126. Und das ist es zu hoch, wenn man schon Verengung hat.
Sie sagten LDL 126.
Ja, und HDL 79.
Das wäre nach den, also HDL ist ein guter Wert, der Quotient, der sogenannte, würde auch stimmen, aber wie gesagt, die Kardiologie geht heute immer vom LDL-Wert aus und der sollte dann schon unter 100 liegen. Ich darf Ihnen aber vielleicht doch noch 2-3 Takte dazu sagen. Es ist nicht leicht, über Ernährung allein den Cholesterinspiegel hochgradig abzusenken, weil 2/3 des Cholesterins vom Körper selber gebildet werden. Wir hatten vorhin über diese Bedeutung von bestimmten Fetten für den Cholesterinspiegel gesprochen. Was man auch immer sagen muss, cholesterinsenkend wirken Ballaststoffe. Und was man als Hausmittel versuchen kann, das sind 2 Esslöffel Haferkleie pro Tag, die man in einen Saft oder in einen Brei einrührt. Die bringen 10% nochmal nach meiner Erfahrung. Und eine Alternative zu den chemischen Fettsenkern kann in letzter Zeit auch noch das rote Reismehl sein. Das ist also eine der ganz wenigen natürlichen Substanzen, die aus meiner Sicht signifikant den LDL-Spiegel absenken können. Wobei das Wirkprinzip dieses roten Reismehls sehr ähnlich ist wie das der chemischen Statine. Und man wird in den nächsten Jahren sehen, inwieweit möglicherweise mit weniger Nebenwirkungen solche Präparate auch in der Medizin zum Einsatz kommen. Aber wie gesagt, sprechen Sie ansonsten nochmal mit Ihrem Kardiologen. Er wird Ihnen wahrscheinlich sagen, bei einer bestehenden Verengung sollte der LDL-Wert noch etwas niedriger liegen. Aber im Endeffekt ist es ja so, Sie müssen immer das Gesamtrisikoprofil auch schauen. Nicht? Was ist mit Bluthochdruck? Gibt es vielleicht weitere neuere Risikofaktoren wie den Homozysteinspiegel, der in Deutschland weniger beachtet wird, der aber in den USA eine gewisse Rolle zumindest als Risikofaktor für Schlaganfälle spielt? Ich würde immer bei Patienten so ein Gesamtrisikoprofil erstellen und dann werten, welche Bedeutung der einzelne Faktor hat. Der Fettspiegel allein ist sicherlich nur ein Teilbaustein.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Ich hoffe, es ist Ihnen soweit damit gedient, Frau Sperl. Alles Gute nach Danke. Meitingen. Ja, auf Wiederhören. Da habe ich vielleicht noch eine Zwischenfrage. Wie stellt man denn zum Beispiel eine Verengung fest?
Ja gut, es gibt ja heute moderne Darstellungsformen. Also eine der bekanntesten ist ja nach wie vor der sogenannte Herzkatheter, nicht? Der Linksherzkatheter. Aber es gibt zunehmend auch bildgebende Verfahren, wo Sie das machen können. Spezielle Formen der Magnetresonanztomographie, aber auch der Computertomographie. Also das sind so diese Maßnahmen. Diese bildgebenden Verfahren haben zunächst mal den Vorteil, ich muss nicht diesen Katheter schieben, habe also nicht dieses mögliche Risiko eines invasiven Verfahrens. Andererseits kann ich nicht mit allen bildgebenden Verfahren gleich intervenieren. Das heißt also, wenn wirklich eine Verengung da ist, dass ich gleich irgendeine Erweiterung oder so etwas setze. Das kann ich natürlich bei einer Kathetermaßnahme machen. Was ganz interessant ist, es wird in Deutschland zu viel untersucht in der Richtung, das weiß man also auch, ja, es werden zu viele Herzkatheter geschoben, man sagt so im Schnitt so viel wie im ganzen Rest Europas zusammen. Das ist aber bei anderen Problembereichen der Medizin genauso. Wenn Sie mal schauen, die Zahlen der Hüft- und Kniegelenksoperationen, dann sieht es ganz ähnlich aus. Und das hat damit zu tun, wo ein hohes Angebot an medizinischen Leistungen ist, ist auch immer eine hohe Nachfrage. Und manchmal ist es über den tatsächlichen Bedarf hinaus.
Also Sie sprechen auch noch die Risiken an, die mit einem Herzkatheter verbunden sind. Also Herzkatheter, das meint invasives Verfahren von, man führt einen von innen oder naja, von außen muss man den natürlich irgendwie einführen, einen Schlauch durch die Vene. Da kann natürlich eben auch, einiges schiefgehen, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
Es ist in der Regel sicher heute so routiniert, dass nichts schief geht, aber es hat halt auch einen Beipackzettel, nicht? Wie viele Medikamente, und das sollte man sehen, mal von den Kosten ganz abgesehen.
Dann haben Sie noch die Haferkleie angesprochen. Liegt es an dem Hafer, an der Kleie oder an beidem? Oder was
der,
ist da
der Ballaststoff ist hier entscheidend. Nicht? Es geht
dann
um
muss
die
es
Ballaststoff.
Nicht unbedingt Hafer sein.
Ja, also man sagt immer, Haferkleie hat da eine besonders günstige Konstellation, aber sicher geht auch Reiskleie. Aber Sie haben recht, Hafer per se als Getreide hätte jetzt nicht den entscheidenden Vorteil hier. Es geht einfach nur um die Ballaststoffmenge. Und das Wirkprinzip ist dabei folgendes. Jemand, der viele Ballaststoffe zuführt, bindet mehr Gallensäuren im Darm. Das heißt, der Körper muss neue Gallensäfte produzieren und dafür braucht er LDL-Cholesterin. Das schlechte Cholesterin kann es also ein Stück weit abbauen auf diese Weise. Und das finde ich also ein sehr interessantes Phänomen. Und wir wissen auch im Grunde, dass das Wechselspiel Darm zur Leber für die Höhe des Cholesterinspiegels durchaus eine große Rolle spielt. Und gerade bei Patienten, die hartnäckig diese sehr hohen Werte haben, wo alle Maßnahmen nicht so richtig zu greifen scheinen, da ist offenbar dieses Wechselspiel Darm-Leber sehr wichtig. Aber es ist auch so, da gibt es noch viele weiße Flecken in der Forschung. Vieles, was man noch nicht weiß und wo man nur wünschen würde, dass die Grundlagenforschung, die ja leider heute so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil wir mehr so arzneimittelbezogene Forschung heute haben, dass diese Grundlagenforschung wieder stärker ausgeweitet wird, dass wir da mehr und Neueres drüber erfahren.
Also ein interessanter Zusammenhang, den Sie hier darstellen, Herr Matejka, dass die Ballaststoffe im Darm gebunden werden vom LDL, vom schlechten Cholesterin, und sich damit auch der Wert dann insgesamt verringert. Eine kurze Nachfrage noch, bevor ich gleich bei den Hörern weitermache. Also bitte kurz nochmal warten. Sie hatten das rote Reismehl angesprochen. Was ist denn rotes Reismehl? Also als ein Nahrungsmittel, das Blutdruck senkend wirkt.
Ja gut, das wird von verschiedenen Anbietern meistens übers Internet angeboten. Und das ist also eine Substanz, die, wie gesagt, einerseits Ballaststoffcharakter hat, zum Zweiten aber auch ein Wirkprinzip wie diese chemischen Blutfettsenker, diese Statine. Das heißt, dass ganz bestimmte Enzymvorgänge blockiert und verändert werden und auf diese Weise dann die Entstehung des LDL-Cholesterins eingeschränkt wird. Nach meiner Erfahrung ist es so mit diesem roten Reismehl, dass das wirkt, auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz so stark wie die Statine, aber mit Sicherheit besser als viele Wundermittel, die häufig in irgendwelchen Zeitungen so angeboten werden und die meines Erachtens in der Regel enttäuschende Effekte haben. Allerdings sind diese roten Reismittelpräparate nicht verordnungsfähig. Ne? Das heißt, sie sind Nahrungsergänzungsmittel, sie sind teilweise je nach Konzentration in Deutschland eigentlich gar nicht zugelassen und werden dann teilweise aus dem Ausland per Versandhandel geschickt. Das ist juristisch alles noch in so einer Grauzone, aber man wird sehen, was sich in den nächsten Jahren in dieser Hinsicht tun wird.
Gut, dann geht es weiter mit Frau Billgram aus München. Mit Ihnen sind wir jetzt verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Billgram Ulrike München. Ich habe nach einem alten Rezept von Hildegard von Bingen ihren Herzwein hergestellt. Der setzt sich zusammen aus Honig, dann gekochte Petersilie und etwas Weinessig plus ein Liter Rotwein, biologischen Rotwein. Was halten Sie davon? Also kann dieser Herzwein auch den Blutdruck senken oder den Cholesterinspiegel senken? Ich nehme da jeden Abend so ein Likörgläschen voll. Ja, wie ordnen Sie jetzt diesen Herzwein von Hildegard von Bingen ein?
Also er ist mir namentlich bekannt. Ich gebe aber zu, dass ich persönlich keine Erfahrung damit habe. Und mir ist jetzt auch keine Studie darüber bekannt, wie spezifisch dieser Herzwein wirkt. Es kann sein, dass es schon Anwendungsbeobachtungen darüber gibt. Ich denke, das, was Sie beschreiben, ein Stamperl pro Tag oder ein Likörglas, das ist sicherlich in Ordnung. Was vielleicht ganz interessant ist, mal zwei, drei Sätze zu dem Rotwein zu sagen. Es gibt ja große sogenannte Meta-Analysen. Das heißt also, wo man klinische Studien dann auch nochmal in so große Studien zusammengefasst hat, und da wurde die Frage gestellt, hat Rotwein im Speziellen beziehungsweise Alkohol einen Herzschutzeffekt? Und es gibt ja diese Empfehlung, ein Glas am Abend, das hätte einen Herzschutzeffekt. Und diese Studien zeigen eigentlich, dass ein Glas pro Tag keinen besonderen Schutzeffekt hat. Wenn ich aber vielleicht dreimal oder viermal pro Woche ein Glas abends trinke, dann verringert das offenbar signifikant die Zahl der Herzinfarkte und auch die Zahl der Herztodesfälle. Wenn es aber mehr wird im Schnitt als ein Glas pro Tag, dann steigt das Risiko ganz erheblich an, auch das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes. Also es kommt auf die Menge auf der einen Seite an, was aber jetzt das Ganze sehr irritierend macht. Dieses Konzept geht genauso bei Bier und anderen Alkoholika, sodass also offenbar nicht nur diese Inhaltsstoffe im Rotwein eine Rolle spielen, die ja oft propagiert werden, sondern möglicherweise doch der Alkohol in geringen Mengen so einen Eigeneffekt hat. Auf der anderen Seite möchte ich aber keinen Zuhörer jetzt irritieren. Wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol, dann fangen Sie jetzt bitte nicht damit an. Das wäre sicher auch kontraproduktiv, denn die besten Daten haben immer noch die Menschen, die keinen trinken, und da gibt es ja diese Mormonenstudien im US-Bundesstaat Utah, die eigentlich zeigen, dass also dort zahlreiche Zivilisationskrankheiten, unter anderem eben auch die Herzkrankheiten, signifikant seltener vorkommen als in unseren Bereichen. Und dass die Mormonen leben ja also sehr gesund, strikt ohne Alkohol, strikt ohne Nikotin, und da kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu, der Glaube, der Lebensstil letztendlich, aber ich denke, das ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, danke schön, Frau Billgram. Alles Gute nach München. Ja, eine weitere Hörerin aus der Nähe von Heidelberg hat sich gemeldet. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage, und zwar zum Zusammenhang von Schilddrüsenerkrankung und Herzbeschwerden. Also bei mir ist es im Moment so, dass die Schilddrüsenhormone alle, das FT3, FT4 und auch das TSH, am unteren Grenzwert oder kurz drunter sind. Jetzt habe ich im Moment Druck in der Herzgegend und habe auch gemerkt, ich habe heute Morgen mal meinen Blutdruck gemessen. Der ist bei 108:80. Jetzt habe ich einfach eine Frage, ist das in irgendeiner Form bedenklich oder reicht es, wenn die Schilddrüse versucht wird, da wieder einzustellen?
Also Sie haben vollkommen recht, es gibt eine Beziehung zwischen Schilddrüse und Herz, und zwar in sehr komplexer Art und Weise. So ist beispielsweise in der Fachliteratur beschrieben, dass bei Neigung zur Unterfunktion Angina pectoris-artige Beschwerden auftreten können, also auch gerade so eine Drucksymptomatik, und bei Neigung zur Überfunktion insbesondere auch Herzrasen und Herzrhythmusstörungen. Und ich finde es in der Tat wichtig, die Schilddrüse korrekt einzustellen. Und Sie haben einige Laborwerte genannt, wobei dieser TSH-Wert, das ist ja der Steuerhormonwert der Schilddrüse, der fällt in Richtung Null, je schneller die Schilddrüse arbeitet und je mehr sie in Richtung Überfunktion tendiert. Wohingegen diese freien Schilddrüsenhormone, die Sie nannten, FT3, FT4, ansteigen bei einer Neigung zur Überfunktion. Kommt es zu einer Unterfunktion, ist es alles genau umgekehrt. Die Schilddrüsenhormone selbst fallen und der Steuerhormonwert TSH steigt an. Und besonders Patienten, die unter Herzrhythmusstörungen leiden oder zu diesem heute immer häufiger beobachteten Vorhofflimmern, die sollten sehr streng darauf achten, dass die Schilddrüse möglichst in der Mitte der Norm steht, nicht? Und so gesehen rate ich Ihnen also, dass Sie das ärztlich abklären lassen und vor allem auch schauen lassen, ob sich hinter dieser Drucksymptomatik eine organische Herzerkrankung verbindet oder das Ganze eher funktionell ist. So eine kleine Faustregel lautet, dumpfer Druck hinter dem Brustbein ist oft verdächtig auf eine Herzproblematik. Wenn es mehr so stichartige Beschwerden sind, dann ist es dagegen eher meist so eine funktionellere, harmlose Geschichte. Aber das sollte man abklären, wenn es bislang nicht geschehen ist.
Ja, alles klar. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Heidelberg. Und weiter geht's nach Tauberbischofsheim. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich bin 77 Jahre, habe aber keinen hohen Blutdruck, sondern schon immer niedriger. Aber jetzt im Alter habe ich jetzt manchmal 55, denn der untere, und 58 bis 60. Aber, und dann friere ich natürlich, wenn es kalt ist, aber das Hitze im Sommer kann ich überhaupt nicht vertragen. Oder wenn es warm ist und dann kriege ich starkes Herzklopfen, Schwindel und dann manchmal wird mir es ganz schlecht. Aber das EKG, das Herz wäre in Ordnung, nur beim Belastungs-EKG, da ist das nicht so in Ordnung. Und ich ernähre mich nach Hildegard und viel Gemüse und also Galgan, das ist das, merke ich, das tut mir gut, wenn ich das immer früh schon ins Essen gebe. Also ich weiß nicht, es heißt, niedriger Blutdruck kriegt man keinen Schlaganfall, aber das nützt mir alles nichts. Ich habe aber trotzdem diese Beschwerden mit Herz und wenn ich mich auch in diesem Zustand manchmal, dann kann ich nicht so mich so anstrengen, dann wird mir es noch schlecht.
Ja, ich verstehe. Also,
das wäre es jetzt mal.
Ja, nee, also was Sie schildern, ich finde es sehr gut, dass Sie das so darstellen, weil ich möchte behaupten, Sie sind da nicht allein. Es gibt bestimmt nach meiner Schätzung so 2-3 Millionen Menschen in Deutschland, die genau diese Symptomatik haben. Einerseits einen niedrigen Blutdruck, worüber ja die Kardiologen normalerweise jubeln und sagen, damit können sie 100 Jahre alt werden. Allerdings muss man sagen, niedriger Blutdruck hat häufig Nebenwirkungen. Und genau das beobachten sie auch. Also die Frierneigung häufig, dass man so eine gewisse Erschöpfung hat und dann in bestimmten Situationen, gerade mit zunehmendem Alter, auch nicht so gut diese Leistungsfähigkeit hat. Und das wäre aus meiner Sicht immer ein Grund zu sagen, naja, ich kann es ja auch vielleicht mal pflanzlich unterstützen. Und da böte sich beispielsweise Weißdorn an. Weißdorn hat ja diesen interessanten Doppeleffekt, dass er zum einen einen niedrigen Blutdruck stützt, zum anderen aber auch einen hohen Blutdruck tendenziell herunterreguliert. Und darüber hinaus wirkt Weißdorn auch noch verbessernd auf die Durchblutung der Herzkranzgefäße, aber auch der Endstreckengefäße, also jener kleinsten Blutgefäße, die den Sauerstoff, wenn Sie so wollen, direkt an die Herzmuskelzelle transportieren. So gesehen würde ich Menschen in ihrem Alter, die diese Beschwerden haben, immer mal einen Versuch mit einer Weißdorn-Therapie längerfristig empfehlen. Sie sollten dazu einfach ihren Hausarzt mal kontaktieren und ihn dazu befragen. Diese Weißdorn-Präparate sind rezeptfrei erhältlich, aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht ohne ärztliche Begleitung machen. Aber Sie könnten diese sogar zu anderen Arzneimitteln sehr gut kombinieren.
Sie meinen mit ärztlicher Begleitung, ich habe schon etliche Tabletten als Weißdorn und früher hatte ich immer Chorodin und das hat mir ein Arzt gesagt, das wäre nicht gut, das sollte ich nicht nehmen.
Ja, das ist mir jetzt so nicht ganz klar, warum das nicht gehen soll mit diesem Präparat. Also man kann natürlich auch die Mittel mal umstellen. Es gibt ja sehr viele Weißdornpräparate, die Zusätze haben, nicht? Die beispielsweise Substanzen drin haben wie Herzgespann oder auch noch gewisse Mineralstoffe enthalten, dass es zusätzlich noch eine Stabilisierung auch gibt. Vor allen Dingen, wenn eine Neigung zur inneren Unruhe besteht, wirkt sich das sehr gut ausgleichend aus. Da gibt es, ich sag mal, traditionsreiche Komplexmittel, die man in diesem Zusammenhang einsetzen kann. Sie können sich durchaus auch mal in der Apotheke beraten lassen dazu.
Ja, danke schön. Ich hoffe, Ihnen ist damit ein bisschen geholfen. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Frau Eppler aus Tübingen.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Marke. Also ich bin 82 Jahre und ich hatte vor 4 Jahren eine sehr schwere Wirbelsäule-Operation. Die ist dann gut gelaufen. Ich fühle mich wieder wohl seit dieser Zeit. Ich mache viel Bewegung, ernähre mich richtig. Aber ich habe immer einen hohen Blutdruck Und mein Arzt hat mir diese Medikamente immer verschrieben, die nehme ich immer laufend ein. Ass einmal morgens, Metropol auch einmal morgens, Valsartan einmal, Simvastin 40 einmal abends, Metropol auch einmal abends und Valsartan auch mal abends ein. Und er sagt immer einen hohen Blutdruck. Und ich nehme auch noch Gratigut ein, von meiner Seite aus. Und ja, jetzt hatte ich da ein bisschen Herzbeschwerden, so leicht immer nachts. Nachts kann ich auch nicht schlafen, ich schwitze sehr viel. Ja, das wäre das mein Leiden.
Ja, gut, also Sie beschreiben im Grunde eine Medikation, wie sie heute üblich ist. Sie haben ein sogenanntes Sartan, man nennt diese Gruppe auch AT1-Kanalrezeptorenblocker, die also sehr häufig eingesetzt werden heute in der Therapie des Bluthochdrucks. Sie haben dann einen Beta-Blocker beschrieben und Sie haben auch diesen Blutfettsenker und dann auch dieses niedrig dosierte ASS, nicht? Diese Substanz, die im Grunde die Blutfließfähigkeit verbessern soll. Das ist soweit, denke ich, erst einmal im Prinzip in Ordnung, aber offenbar müsste man doch ein bisschen was dran rücken, weil es Ihnen ja nicht so richtig gut geht und vor allem für die Nacht überlegen, was man da macht. Nicht? Und da würde ich vielleicht auch nochmal an das ganz am Anfang der Sendung schon mal erwähnte Magnesium denken, vielleicht sogar auch eine Kombination an Kalium und Magnesium, weil beide Mittel wirken herzentlastend, entspannend, wirken auch Rhythmusstörungen entgegen und Magnesium hat darüber hinaus noch die Eigenschaft, dass es auch die innere Ruhe und Entspannung fördert. Ich zum Beispiel verordne sehr gerne Patienten zur Nacht einfach so Magnesium nochmal einzunehmen. Ich finde es auch wichtig als Herzschutz, weil ja häufig Herzkomplikationen, Herzinfarkte so in den frühen Morgenstunden kommen, sodass man also gerade über Nacht einen entsprechenden Schutz haben sollte. Was manchmal so als kleines Hausmittelchen auch gar nicht schlecht ist, das sind so Herzsalben, so eine Rosmarinsalbe beispielsweise, wenn man die sich morgens und abends mal so in der Herzgegend einreibt, die verbessert die Durchblutung in dieser Hautreflexzone und wirkt dadurch auch entspannend. Das ist zum Beispiel auch für Menschen hilfreich, die so mehr nervöse Herzstörungen haben, wo der Kardiologe sagt, soweit ist internistisch alles in Ordnung oder Sie sind gut eingestellt, aber trotzdem immer noch so gewisse Unpässlichkeiten bestehen. Also ich würde in dieser Richtung vielleicht nochmal Ihren Arzt ansprechen und versuchen, die bestehende Medikation noch ein wenig zu ergänzen und zu optimieren.
Ja, und
Dank, Frau Eppler.
Ja, Moment, mit diesem Gratigut kann ich das einnehmen, ja.
Ja, also Sie können Weißdorn zu den chemischen Medikamenten.
Ist ja da drin enthalten.
Ja, das können Sie, also
Kratego, das hat meine Mutter immer mitgenommen.
Ja, Sie können das zu den chemischen Mitteln dazu kombinieren, das ist ein großer Vorteil von diesen Weißdornpräparaten. Es hat also, wie man sagt, eine große therapeutische Breite, das heißt also, es gibt ganz wenige Kontraindikationen nur für Weißdorn. Und Weißdorn schützt das Herz, das wäre so zusammenfassend der Satz, den man dazu sagen könnte.
Gut, danke schön, Frau Eppler, dass Sie uns das hier auch ausführlich so geschildert haben und man auch von der Seite das einfach mal angucken kann. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Herr Schenk aus der Nähe von Köln hat sich gemeldet, ich darf ihn begrüßen.
Schönen guten Tag, Frau Engert, schönen guten Tag, Herr Doktor.
Tag,
Herr Schenk. Ich wollte fragen, ob es eine Studie gibt, die, sage ich mal, vor 50 Jahren eine andere Darstellung ergibt, wo die Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen herrühren.
Also im Prinzip nicht sehr. Also diese Grundprobleme, die man heute kennt, waren auch damals schon die Grundprobleme. Sicherlich in der Gewichtung hat sich Verschiedenes verschoben. Nicht? Also die Bedeutung dieser schlechten Cholesterinwerte, das hat man in den letzten Jahren wieder mehr forciert. Gut, Zyniker sagen, das hängt auch mit den Arzneimitteln zusammen. Nicht? Das, weil man mehr Umsatz machen möchte, lasse ich mal unkommentiert so stehen einfach. Die Bedeutung des Blutdrucks, denke ich, ist einfach auch plausibel, nicht? Weil sich das Herz abarbeitet an einen nicht behandelten hohen Blutdruck, wie ich das vorhin schon geschildert habe. Die Sachen mit Magnesium, Vitamin D waren früher nicht so im Blickpunkt gewesen. Dass Stress eine Rolle spielt als Risikofaktor, ist sicherlich auch in den letzten Jahren mehr ins Bewusstsein gerückt. Aber was ich persönlich immer sehr bemerkenswert finde, es gibt ja so Untersuchungen aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter anderem vom Institut für Pathologie, meine ich, einer großen deutschen Universität. Dort fand man heraus, dass 1946 in der Zeit des Mangels praktisch Herzinfarkt selten vorkam, der Bluthochdruck ganz selten vorkam. Es gab keine Altersdiabetiker, es gab kaum Arthrosen, es gab keine Gichtanfälle und es gab auch nicht diese ganzen Probleme, die wir heute haben mit hyperaktiven Kindern und diesen multiplen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und erst so mit den 1960er, 70er Jahren und 80er Jahren mit zunehmendem Wohlstand haben diese Krankheiten immer mehr zugenommen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, die neuesten Daten zeigen eigentlich, dass die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit den 1990er Jahren wieder etwas im Abnehmen begriffen ist. Ganz interessant ist auch, das liegt daran, dass die Leute dann doch gesundheitsbewusster leben. Und interessant sind aber auch noch regionale Verteilungsunterschiede in Deutschland. So hat zum Beispiel das Bundesland Sachsen-Anhalt ein ziemlich ungünstiges Risikoprofil, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt, auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wohingegen die Bundesländer Baden-Württemberg, Saarland und Bayern in einem günstigeren Bereich liegen. Das ist vielleicht mal so als ganz aktuelle Studie, die auch vor kurzem im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde.
Interessant. Ja, vielen Dank für diese Frage, Herr Schenk. Alles Gute nach Köln. Auf Wiederhören. Frau Reichel aus der Nähe bei Köln ist jetzt am Apparat. Mit ihr sind wir verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Ich stecke in Wechseljahren, so circa 4 Jahre bin ich so ungefähr, und ich hatte alle möglichen Beschwerden, unter anderem Herzrasen und Herzstolpern. Und das von dem Herzstolpern, das ist mir noch übrig geblieben. Ich bin zwar bei Kardiologen und Hausärztin in der Behandlung, aber das befriedigt mich irgendwie nicht, weil die sagen alle, es ist ungefährlich.
Ja,
nur diese Herzstolpern, das ist so unangenehm und macht mir natürlich Angst.
Auch dieses Symptom höre ich sehr häufig von Patienten und Patientinnen. Und Sie haben vollkommen recht, in den Wechseljahren ist einfach auch eine labilere Phase, wo so etwas manchmal verstärkt auftreten kann. Diese Extraschläge, die Sie beschreiben, sind sehr wahrscheinlich Extraschläge, die aus dem Herzvorhof entspringen. Sie gelten als kardiologisch ungefährlich, aber irgendeine Ursache müssen sie ja auch haben. Und da kann man jetzt spekulieren, aus naturheilkundlicher Sicht sagen wir häufig so salopp, ja, das sind dann Störungen der Energetik am Herzen oder dass die Nährstoffversorgung nicht so gut ist. Da würde man natürlich auch sagen, Kalium, Magnesium wäre immer mal eine Option. Ich habe aber da auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit Präparaten, die neben Weißdorn auch noch andere Pflanzen enthalten, zum Beispiel das Wurmkraut, Spiegelia, das ist eine Pflanze bei Herzunruhe, die man einsetzen kann. Dann würde ich auch in dem Zusammenhang an das denken, was die andere Hörerin vorhin geschildert hat, dass nämlich die Schilddrüse eine wichtige Rolle spielen kann und schauen, ob die Schilddrüsenfunktion stabilisiert ist. Denn Sie können davon ausgehen, dass häufig im Zeitalter oder im Zeitraum der Wechseljahre auch die Schilddrüse manchmal so ein bisschen von ihrer Funktionslage aus der Spur läuft. Und da kann man dann auch unter Umständen mit pflanzlichen Präparaten recht schonend, regulierend eingreifen. Das müssen also nicht immer Hormone oder stark wirksame Arzneimittel sein. Sportliche Betätigung wäre eine Empfehlung. Und was ich darüber hinaus noch sagen möchte, es gibt ja so die Regel, Frauen sind durch die Hormone zunächst einmal geschützt vor Herzinfarkten bis zu den Wechseljahren, Klammer auf, mit einigen Ausnahmen natürlich. Aber nach den Wechseljahren mit Absinken der Hormonspiegel tritt natürlich dann auch ein verstärktes Risiko für Herzkrankheiten in Erscheinung. Und so eine gewisse Heimtücke bei Frauen ist, dass die klinische Symptomatik häufig sehr atypisch ist, sich eben nicht so äußert, wie ein Herzinfarkt sich darstellt laut Lehrbuch, so mit Druck in der Brust und Ausstrahlen in den linken Arm oder linken Unterkiefer, sondern manchmal ganz unspezifische Beschwerden, also ich sag mal irgendwelche komischen Sachen zwischen den Schulterblättern, die man zunächst einmal orthopädisch einstuft, die unter Umständen aber auch Ausdruck einer Herzproblematik sein können. Also wenn noch nicht geschehen, würde ich das nochmal von einem entsprechenden Facharzt untersuchen lassen. Das muss nicht gleich ein Katheter sein, vielleicht mal ein Belastungs-EKG und ein Herzultraschall und natürlich dann ein Abgleich der Blutrisikofaktoren, Cholesterin, Homozystein, Vitamin D-Spiegel, um einfach mal zu sehen, wo stehe ich da vom Gesamtbild her. Letzter Punkt vielleicht noch, bei diesen spontanen Herzstolperern, die harmlos sind, können auch manchmal pflanzliche Mittel helfen, die so für das vegetative Nervensystem beruhigend sind. Ich sage jetzt mal Hopfen-Baldrian-Kombinationen, Melissenextrakte, Passionsblume, das wären so einige dieser Pflanzen, die in diesem Falle sinnvoll und gut verträglich eingesetzt werden können.
Dankeschön, Frau Reichel, und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin aus Schifferstadt, das ist die Frau Hartmann, die ich hier begrüßen darf.
Ja, guten Morgen. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Ich habe eine ganz einfache Frage. Und zwar, ich ernähre mich vorwiegend aus Gemüse, auch ein bisschen Milchprodukte, aber ich bin mir immer unsicher mit den Ölen. Welches Öl empfehlen Sie bitte für zum Erhitzen, zum Dünsten?
Ja, also das ist eine sehr spannende Frage und wenn Sie Ernährungsexperten fragen, dann hören Sie auch teilweise Unterschiedliches, aber ich habe mir im Laufe der Jahre eine relativ klare Meinung dazu gebildet. Sogenannte mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel das Leinöl, eignen sich nicht zum Erhitzen. Die dürfen Sie im Grunde nur kalt verwenden, beziehungsweise Sie dürfen sie an Gemüse, nachdem das zubereitet ist, nachträglich drangeben. In Italien wird ja traditionell Olivenöl auch zum Kochen verwendet. Olivenöl ist eine sogenannte oder hat hauptsächlich, es ist ja immer ein Fettsäuregemisch, aber hat hauptsächlich diese sogenannten einfach ungesättigten Fettsäuren, die Ölsäure. Und die lässt sich bis zu einem gewissen Grade erhitzen. Ich bin aber ganz klar der Meinung, wenn Sie was braten wollen, dann brauchen Sie ein Fett, welches Hitzestabilität hat. Und das wären in diesem Falle dann gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel Kokosfett. Ne? Und natürlich haben wir auf der anderen Seite gesagt, die heute übliche Nahrung hat sowieso schon zu viele gesättigte Fette, sodass ich also die Zubereitungsform Braten vielleicht eher mal als Ausnahme gestalten würde. Aber ansonsten würde ich so diese Konstellation aufteilen. Unerhitzte Speisen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, kochen, da ginge auch Olivenöl. Aber für das Braten, da brauchen Sie wirklich gesättigte Fettsäure mit hoher Hitzestabilität, wie zum Beispiel Kokosfett.
Ja, danke schön. Alles Gute für Sie nach Schifferstadt und auf Wiederhören. Eine letzte Frage vielleicht auch noch an Sie, Herr Dr. Matejka. Nachdem Sie so viele gute Ratschläge erteilen, wie bewältigen Sie denn persönlich den Stress, den Sie ja auch mit verschiedenen Funktionen als Chefarzt, als Experte, als Chefredakteur, als Dozent, als auch noch Leiter einer Tagesklinik haben? Ja, was machen Sie gegen Stress oder setzen Sie auch all die guten Ratschläge selber um?
Also ich lebe zu Hause grundsätzlich vegetarisch. Wenn ich unterwegs bin, ich sag mal auf Dienstreise, dann bin ich ein Flexitarier. Das heißt also, der isst ab und zu auch mal einen Fisch, ne, oder auch mal ein Fleisch. Das sehe ich dann nicht so eng. Ich bin auch, das sage ich ganz offen, kein Anhänger einer humorlosen Askese. Und kein Gesundheitsapostel. Also wo keine Lebensfreude mehr ist, da ist letztendlich auch die Gesundheit nicht mehr viel wert. Und was ich ansonsten sehr wichtig finde, das ist eben auch, dass man versucht, so ein bisschen Zeitmanagement zu betreiben. Also ich bin ein Mobilfunkhasser, ja, da werde ich von Bekannten immer kritisiert, du bist ja nie erreichbar. Und ich nehme mir auch jeden Tag 20 Minuten für sich selbst. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das war mal eine Empfehlung im Rahmen eines Zeitmanagement-Seminars, dass man einfach mal die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen kann, ohne dass man von irgendjemandem gestört wird. Und ich halte mich immer sehr gerne in der Natur auf. Die Natur selbst wirkt heilend. Und wenn ich irgendwo einen Vortrag habe, wie jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche wieder in Hamburg und ich reise am Vorabend an, dann mache ich erstmal so einen 10-15 Kilometer Marsch durch Hamburg und kann dann also topfit am Samstagvormittag meinen Vortrag halten. Und so habe ich das am letzten Wochenende im Raum München im Feldkirchen ganz genauso gemacht. Und das sind dann so diese Kombination der verschiedenen Dinge, die man letztendlich sinnvoll zusammenführen kann. Das klappt natürlich nicht immer perfekt, aber ich bemühe mich, soweit es geht.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie uns hier so kompetent Rede und Antwort stehen konnten. Ja, zu dem ganzen großen Themenkomplex des Herzens und wie man es richtig schützen kann und Warnsignale auch ernst nehmen kann. Vielen Dank an Sie und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit und auf Wiederhören, Herr Dr. Matejka.
Sehr gerne und Ihnen alles Gute und auch den Hörerinnen und Hörern alles Gute.
Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und auch fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.